Live in Mixtapes. Ersten Mozart-Aufnahme, die Sie gehört haben, das war ja dirigiert von Furtwängler, wo ja gewisse Verstrickungen mit dem Nationalsozialismus gegeben waren, beziehungsweise nie ganz klar war, inwieweit er mitgemacht hat oder inwieweit er sich abgegrenzt hat. Wir stellen diese Frage unseren Gästen oft, die Frage Trennung Kunst und Künstler. Und Sie erwähnen ja auch, dass Sie dadurch eine gewisse innere Distanz aufgebaut haben zu der Sache. Ich würde für mich die Frage so immer beantworten, dass man sagt, naja, wenn ich diese innere Distanz spüre, dann habe ich vielleicht keine Lust mehr, es zu hören, oder mir ist die innere Distanz, sie ist so gering, dass ich es halt dann trotzdem höre. Sehen Sie das auch so, oder glauben Sie, gibt es da vielleicht auch allgemeine Leitlinien für einen redlichen Musikhörer, dass man irgendwann sagt, jetzt ist es genug, jetzt hat der Künstler das Kunstwerk so verschmutzt, dass man es vielleicht gar nicht mehr hören sollte?
Das ist eine schwierige Frage.
Das sagen alle.
Ja, es ist ja auch wirklich eine schwierige Frage. Und man kann das vielleicht wirklich an dem von Ihnen genannten Beispiel Wilhelm Furtwängler ein bisschen illustrieren. Denn auf der einen Seite gibt es natürlich diese Tatsache, dass sich manche Künstler kompromittiert haben, dass sie politisch problematisch sind, übrigens rechts wie links, ja. Also hat auch Künstler gegeben, die sich Stalin angedient haben. Interessanterweise haben wir da nicht so große Probleme. Oder ich habe schon von Mao gesprochen. Ja, also wie viel linke Künstler haben sich dezidiert als Maoisten verstanden. Das heißt also, es gibt diese Verstrickungen, politische problembehaftete Zonen, nennen wir es mal so. Und das war auch bei mir so, wie ich das als Kind gehört habe, habe ich natürlich nicht gewusst, was es mit Furtwängler auf sich hat. Ja. Also habe ich dann natürlich später erfahren, und es stimmt, wenn man dann erfährt, welche zwielichtige Rolle, bei Furtwängler muss man wirklich sagen, zwielichtige Rolle er gespielt hat, dann hat man gewisse Vorbehalte. Und denkt also, man hört das vielleicht, aber man hört es mit einer inneren Distanz. Auf der anderen Seite kann man dann gerade auch im Fall Furtwängler die Erfahrung machen, dass diese Zwielichtigkeit, diese Verstrickung, diese Charakterschwäche, wie man es denn bezeichnen will, ja, oder dieser politische Opportunismus, bei manchen Komponisten war es ja zum Teil auch viel stärker als bei Furtwängler, oder bei manchen Dirigenten viel stärker als bei Furtwängler, auch Überzeugung. Ja, man denke an Richard Strauss, ja, der auch eine offizielle Funktion als im Nazi-Kulturregime übernommen hatte eine Zeit lang. Oder man denke an Hans Pfitzner, ja, der offen für Hitler votiert hat, was Furtwängler in dieser Direktheit ja nie getan hat. Man denke an Herbert von Karajan, der gleich zweimal in die Partei eingetreten ist, damit ja nichts schief geht mit der Karriere. Ja. Das heißt, alles das gibt es. Und dann macht man trotzdem die Erfahrung, dass die musikalische Leistung dennoch, ja, ich sag's mal so, hörenswert ist. Ja. Und natürlich war Furtwängler einer der begnadetsten Wagner-Dirigenten. Darüber kann man jetzt einfach nicht hinweg. Und ich tendiere heute, nachdem ich sozusagen alle diese Schwenks mitgemacht habe, auch innerlich und emotional, tendiere ich heute dann doch dazu, sozusagen Werk und Person eher zu trennen. Einfach aus der Erfahrung heraus und aus der Überlegung heraus, dass es sozusagen keinen monokausalen Zusammenhang gibt. Ja. Gute Menschen schaffen nicht automatisch gute Kunst und böse Menschen schaffen nicht automatisch böse Kunst. Ja. Wir haben eben das Problem, dass es gute Menschen gibt, die ästhetisch sozusagen Drittklassiges produzieren. Und wir haben das Problem, dass es, ich sage es mal sehr plakativ jetzt, böse Menschen gibt, die trotzdem ästhetisch innovativ und interessant sein können. Das mag manchmal auch wirklich eine Ausnahme sein und wir werden alle viel entspannter, wenn man sagen könnte, in der Regel ist es so, dass jemand, der moralisch integer ist, politisch auf der richtigen Seite steht, auch ästhetisch der Fortschrittlichere ist und das Bessere macht. Aber das stimmt einfach nicht immer. Das stimmt weder, wenn es darum geht, welche politische Konzeption hat ein Künstler, noch geht es darum, was ja heute auch ein riesiges Thema ist, wie verhält er sich privat? Ja? Wie geht er mit Sexualität um? Wie geht er mit Menschen um, die in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen zu ihm? Wir wissen, dass Bertolt Brecht sich phasenweise nicht nur Stalin angedient hat, sondern auch unzählige Frauen extrem ausgebeutet hat, ja. Sowohl erotisch als auch arbeitstechnisch. Ja. Sind deshalb seine Gedichte unlesbar geworden? Ich glaube nicht. Ja. Aber das zu wissen schadet nicht, um sozusagen auch eine gewisse vor einer gewissen, wie soll man sagen, Verklärung oder Einseitigkeit bewahrt zu werden. Zu wissen, dass Künstler nicht immer die besseren Menschen sind, schützt uns vielleicht auch davor, so bedingungslose Fankulturen zu entwickeln. Ja, sie taugen oft wirklich nicht zu den großen Vorbildern, was nichts dagegen spricht, dass ihre Werke, ihre Musik, ihre Texte, was auch immer, nicht nur interessant sein können, sondern tatsächlich auch für unser Leben essentiell sein können. Und ich denke, mit diesem Widerspruch, der natürlich unangenehm ist, das ist unangenehm. Wir hätten gerne eine Welt, in der alles eindeutig ist. Aber gerade an solchen Künstlern kann man zeigen, die Welt ist nicht eindeutig.
Aber die Gesellschaft geht momentan mit sowas, habe ich das Gefühl, relativ erratisch um.
Wir haben auch wahrscheinlich deshalb keine klare Linie, weil das, was uns wirklich als sanktionswürdiges Vergehen erscheint, ändert sich ja auch mit dem Geschmack der Zeit. Ja. Also in den 60er Jahren, was sich da Backstage abgespielt hat, würde heute überhaupt nicht mehr gehen. Ja. Das heißt also, wir ändern ja auch unsere moralischen Vorstellungen und Einstellungen und Bewertungen. Das ist auch gut so. Ja. Und ich habe auch nichts dagegen, dass man diese Normen, zu denen wir uns heute durchgerungen haben, dass man die auch tatsächlich anlegt und anwendet. Ich habe ein großes Unbehagen dagegen, wenn man sozusagen das jetzt retrospektiv macht. Ja. Wenn man sagt, ja, also Furtwängler ist schon lange tot, ja, es existieren noch seine Aufnahmen, die darf ich nicht hören, weil er in den Nationalsozialismus verstrickt war. Dagegen würde ich mich strikt verwehren. Ich denke, es ist auch ein großer, wenn man so sagen will, zivilisatorischer Fortschritt, zu erkennen, dass der Mensch die Fähigkeit hat, Dinge zu schaffen, die sich von seiner Geschichte, seiner Individualität, seiner Person, seiner Lebenssituation imstande sind, abzulösen. Und das ist ja das große Entscheidende an der Kunst. Das sind ja nicht immer nur biografische Dokumente, sondern das beinhaltet etwas, was gültiger ist als nur für ein Leben, nur für eine Zeit, nur für eine Epoche, nur für ein politisches System. Das spielt zwar hinein, das kann man rekonstruieren, wenn man das alles weiß, wenn man die Quellen studiert, aber trotzdem ist es so, dass uns dann diese Musik, sagen wir, etwas zu sagen hat, diese Musik berührt, diese Musik uns Dimensionen eröffnet, die für uns neu und schön sind, obwohl die Entstehungsbedingungen dieser Musik alles andere als angenehm waren, aus heutiger Perspektive vielleicht sogar verwerflich gewesen sind. Ich halte das an sich für einen Fortschritt, ja, dass man diese Trennung durchführen kann, weil sie auch zeigt, dass Kunst eben mehr ist als nur Ausfluss einer individuellen Biografie, sondern dass es hier dem Einzelnen gelingt, wie das der Philosoph Hegel mal formuliert hat, sich selber zu objektivieren. Das heißt, selber etwas zu schaffen, was gültiger ist als sein eigenes Leben. Es gibt auch den schönen Satz, dass die Werke immer mehr wissen als derjenige, der sie geschaffen hat.
Sind ja hier in einem Showroom eines auf Hi-Fi Audiophile ausgerichteten Ladens. Sie sind audiophil, kann man das so sagen?
Sagen wir so, ich habe eine Tendenz dazu. Ja. Das heißt also, es stimmt, also wenn ich mich da so umschaue und ich sehe da irgendwie diese großen Lautsprecher, die Röhrenverstärker, die super getunten Plattenspieler, dann wird mir warm ums Herz. Ja, das muss ich sagen. Also ich habe eine gewisse liberöse Beziehung zu diesen Geräten, zu diesen Dingen. Und audiophil bedeutet für mich ja tatsächlich diese Suche nach einem möglichst perfekten, einem möglichst reinen Klang, nach einem möglichst authentischen Klang, ja.
Aber es ist ja nicht nur Klang, wenn ich mich jetzt da so ein bisschen umschaue, diese Plattenspieler, die da stehen, die haben was architektonisch Wertvolles, würde ich jetzt mal fast behaupten. Ne?
Naja, sie sind natürlich sagen wir, als reine technische Objekte von einer unglaublichen Ästhetik. Ja? Das ist richtig. Aber würden sie sich darauf beschränken und noch nichts klingen, wäre das Ganze umsonst. Ja. Das heißt, man könnte sagen, das ist in diesem modernen oder in diesem Design eines Plattenspielers oder eines Verstärkers, sich dieses alte Prinzip von Design auch erfüllt, dass Form und Funktion Einheit bilden sollten. Ja. Also es muss einem Plattenspieler noch absehbar sein, dass er gedacht ist, Musik zu reproduzieren und umgekehrt die Musik, die er reproduziert, muss schon zumindest so gut sein, so gut klingen, wie der Plattenspieler aussieht. Ja, ansonsten ist das einfach eine Täuschung. Ja.
Oder ein Statussymbol.
Naja, aber auch Statussymbole müssen funktionieren. Ja. Ein Porsche, der nicht fährt oder kaum fährt, verliert auch seinen Wert als Statussymbol. Ja.
Hören Sie manchmal Playlists, wo was vorgeschlagen wird, sozusagen?
Nee.
Okay.
Nee.
Mir fällt auf, der Algorithmus weiß schon ziemlich genau, was ich will, und trotzdem ist die vorgeschlagene Playlist langweilig, weil eben der Algorithmus weiß, was ich will.
Weil es nichts Neues ist. Ja, ich bin es mir selber schuldig, keine Playlists zu hören, weder die, die ein anderer erstellt hat, ja. Natürlich hat auch mein Streaming-Dienst solche Playlists im Angebot, die habe ich abgeschaltet. Und ich habe auch diese Funktion abgeschaltet, dass der Algorithmus aufgrund der Dinge, die ich höre, dann eine Playlist zusammenstellt, weil genau das mich nicht interessiert. Was ich hören will, weiß ich eh, da brauche ich keinen Algorithmus dazu. Und wenn ich etwas hören will, was ich noch nicht kenne, dann möchte ich mir etwas suchen, ja, aufgrund unterschiedlichster Informationen. Ja. Also ich bin ich habe überhaupt kein Verhältnis, über das niemanden, sozusagen bei niemandem kritisieren. Ja. Jeder soll seine musikalischen Vorlieben so befriedigen, wie er glaubt, das ist am besten. Aber ich glaube, ich bin schon aus Eitelkeit kein guter Abonnent von Playlists, weil auch das, was ich mir angesehen habe, weil es mir auch interessiert, wie das zustande kommt, ist es natürlich so, im Klassik-Sektor sind diese Playlists natürlich dann eine Mischung. Ja? Das sind wirklich Mixed Tapes, und das zu sagen, ohne dass das keine Bänder mehr sind. Da ist halt so, was weiß ich, der dritte Satz dieser Sinfonie, und dann kommt irgendwie ein Lied aus einem Liederzyklus, und dann kommt eine Arie aus einer Oper, da kommt wieder ein Satz aus einem Streichquartett. Das heißt, das ist so ein Mix, und da hast du das Gefühl, ja, du könntest reinschnuppern, aber du hörst natürlich keines dieser Werke wirklich, sondern das sind so Auszüge. Ja.
Du gilt im Popmusikbereich, Lukas, eigentlich auch, weil wir haben ja 3-4 Mal Platten gemacht und wir haben Wochen darauf verwendet, in welcher Reihenfolge wir die Lieder spielen. Das hat lange Diskussionen ausgelöst.
Oder welche wir stanzen und ja, stimmt. Ja. Aber das war ja auch was Lustvolles, jetzt bei uns zum Beispiel, die Anordnung der Lieder auf der Platte.
Das darf es aber nicht geschaffelt werden von einem Algorithmus.
Ja. Verdammt. Genau, es hatte, also soweit ich das noch verfolgt habe, also mein Interesse für Popmusik hat sich so in den mittleren 70er Jahren aufgehört, ja. Aber soweit ich das damals erfolgen konnte, war es ja durchaus in der Popmusik so, dass man dann weggekommen ist, tatsächlich irgendwelche Songs, die man halt zuerst auf Single hatte oder noch im Archiv hatte, also irgendwie zusammenzustellen oder drauf zu knallen, sondern dass man wirklich dazu übergegangen ist, das zu arrangieren, sich genau zu überlegen, in welcher Abfolge kommt das, ergibt das vielleicht sogar eine Geschichte, bis dorthin, wo manche Bands ja dann tatsächlich durchkomponierte Alben gestaltet haben, veröffentlicht haben, Rockopern geschrieben haben, wenn ich an The Who denke zum Beispiel, oder Pink Floyd oder andere, wo das völlig klar war, es geht nicht darum, jetzt 12 Nummern irgendwie zusammenzuwürfeln, sondern das Ganze sollte eine logische, musiklogische Abfolge haben, da sollte eine Geschichte erzählt werden. Und das geht natürlich verloren, wenn ich das Ganze nur noch die einzelne Nummer über einen Streamingdienst beziehe und mir einen Algorithmus, die irgendwie zusammenwürfelt. Also das, was man so atomisiertes Hören nennen könnte, ja, aus dem Zusammenhang gerissen und nur noch partiell, nur noch Stücke, das ist durch diese neue Technologie natürlich schon sehr befördert worden. Und da gibt es auch Gegentrends. Ja. Und ich glaube, sehr viele Bands oder Rockmusiker kehren ja auch deshalb zu Vinyl zurück, weil es dort diese Gestaltungsmöglichkeiten wieder gibt. Und dann, wenn völlig klar ist, also das, so eine Platte spielt man vom Rand bis ins Zentrum, und da ist jetzt wichtig, in welcher Reihenfolge tauchen dort jetzt die einzelnen Kompositionen oder Songs auf.
Weil Sie es vorher erwähnt haben, Pop-Rock-Musik bis in die 70er. Man liest von Ihnen Vorlieben für Dylan, die Beatles, Rolling Stones. Jetzt würde mich interessieren, was da noch in der zweiten Reihe war, weil Sie das ja wahrscheinlich relativ intensiv gehört haben. Sie haben vorher, als wir uns vorher noch abgestimmt haben für heute, haben Sie erwähnt, die Kinks, Bee Gees teilweise.
Die frühen Bee Gees.
Die frühen Bee Gees, ja, genau. Ja. New York Mining Disaster, ja. Ich glaube, ich habe Sie erwähnt. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they given up and all gone home to bed, thinking those who once existed must be dead? Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. Es gab dort schon natürlich einige Bands oder Künstler, die
ganz wichtige Bezugspunkte waren The Doors zum Beispiel. Ja. Das war eine Offenbarung. Ja.
Wegen dem Gestus oder der Musik?
Der Musik, ja. Der Musik. Weil sie eben zum Teil auch Schluss gemacht haben, einerseits natürlich dieser, wie soll man sagen, mal abgesehen von der Figur Jim Morrison, ja, schon auch die Stimmung, die dort verbreitet worden ist, diese Mischung aus unmittelbarer Lustbefriedigung und Todessehnsucht und Melancholie ist natürlich für Pubertierende höchst verfänglich. Das Zweite ist, dass sie eben mit diesen 3-Minuten-Songs Schluss gemacht haben. Ja? Also ich weiß nicht, When the Music's Over dauert, glaube ich, 7 oder 8 Minuten und dann machen Konzertversionen noch länger. Ja, das waren Kompositionen, ja? Das waren nicht mehr Songs. Das hat schon einen qualitativen Unterschied gemacht.
When the music's over, yeah. When the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights, yeah.
Oder ich denke an eine Sängerin wie Janis Joplin, ja, die uns ähnlich, also die mir zumindest ähnlich radikal ans Gemüt gegangen ist. Und dann gab es natürlich auch, das mag jetzt irgendwie vielleicht romantisch sein, aber es gab dann natürlich auch diese, natürlich war ich in jungen Jahren Leonard Cohen-Fan. Ja, wie konnte man nicht? Ja? Also wenn man irgendwie dieses melancholische Stimmung mit einem kleinen mystischen Hauch, wenn man dafür ein Sensorium hatte, dann musste man Leonard Cohen-Fan sein.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. Told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of that jiving around.
Was war damals noch? Und da gab es natürlich auch sozusagen ein Lebensgefühl, vielleicht auch nur eines Sommers repräsentierenden Hits. Ja. Denk etwa an San Francisco von Scott McKenzie. Ja. Also, ich meine, ich war jetzt nie ein Hippie, ja, aber so ein bisschen, ja, dieses All you need is love Lebensgefühl, dieser eine Sommer, das hat aber schon auch eine Rolle gespielt. Das heißt, es gab sowohl sozusagen die Gruppen, die Bands, die Künstler, wo man das Gefühl gehabt hat, da wird jetzt wirklich etwas Neues gemacht, da tut sich musikalisch etwas Neues. Und dann gab es schon auch die, die ein gewisses Lebensgefühl einfach zum Ausdruck gebracht haben oder wiedergespiegelt haben. Ja. Ich müsste jetzt ein bisschen nachschauen bei mir und nachkramen in einem Gedächtnis. Das ist alles jetzt über 50 Jahre her. Ja. Aber es waren nicht nur die Beatles und die Stones und nicht nur Bob Dylan. Ja.
Gibt es irgendwas in den letzten 30 Jahren, was Sie aus der Pop- oder Rockmusik, was Sie ein bisschen intensiver verfolgt haben und was Ihnen auch gefällt?
Ich muss hier passen. Ja. Es ist an mir vorübergegangen. Ich weiß nur, dass es in den 80er Jahren oder so eine Band gegeben hat, die angeblich weltweit Furore gemacht hat, von der ich mir mal ein paar Dinge angehört habe und die haben mich mit Grauen erfüllt und das war ABBA.
Ja, das ist vielleicht eher, ja, das war sehr eingängig.
Vornehm formuliert.
Aber es ist jetzt noch die Rutsche zu einer unserer letzten Fragen und sie ist so aufgelegt. Ich weiß zwar nicht, ob Ihnen die Musik gefallen wird, aber wie gesagt, in Ihrer Jugend war ja als philosophische Strömung präsent die Frankfurter Schule. Ja. Wie kann man das ganz kurz zusammenfassen? Das war sozusagen eine philosophische Begleitung dieser Revolutionsbewegung oder war es auch eine Aufarbeitung des Weltkriegs?
Es war beides und es war mehr. Ja, es war jetzt nicht nur eine philosophische Begleitung, sondern die Frankfurter Schule war ja in der linken Szene selbst nicht unumstritten. Ja? Manchen erschien sie zu konformistisch. Ich kann mich erinnern, dass das heftig diskutiert worden ist. Eine meiner ersten Veröffentlichungen, damals noch in einer Studentenzeitung, die den schönen Titel trug, Zentralorgan für herumstreunende Germanisten. Mitbegründer war Freund und Studienkollege von mir, der später zum berühmten Schriftsteller geworden ist, nämlich Robert Menasse. In dieser Studentenzeitschrift habe ich einen kleinen Text über Adorno veröffentlicht und Adornos ästhetische Theorie. Und dort eben diesen Gedanken der Autonomie der Kunst, der bei Adorno ja ganz stark ist, verteidigt. Ja. Und das ist höchst kontrovers diskutiert worden, weil eben sehr viele damals, so wie heute übrigens, mich erinnert viel, was heute diskutiert wird, ja, erinnert mich an meine eigene Jugend, ja, weil auch damals viele gefordert haben, die Kunst muss sich politisch engagieren. Ja, also sie muss Stellung beziehen, sie muss Haltung zeigen. Ja. Jetzt zwar nicht fürs Klima, das war damals kein Thema, aber eben für die Revolution, für den Klassenkampf, für die Entrechteten, für die Unterdrückten. Ja, also dieses Denkmodell hat es gegeben und vielen erschienen diese kritische Theorie, war zwar gesellschaftskritisch, war vor allem kritisch gegenüber der, wie Adorno es nannte, Kulturindustrie, aber gleichzeitig war das vielen radikalen Linken zu passiv, zu theoretisch, ja. Zu wenig im aktuellen politischen Tageskampf engagiert, ja? Sondern Adorno hat immer die These vertreten, dass der revolutionäre Charakter der Kunst darin besteht, dass sie Kunst ist und nicht, dass sie aus Kunst Revolution machen will. Ja? Ich kann mich erinnern, also das hat mich damals schon beschäftigt und ich hatte ja die große Ehre und das Vergnügen, einmal die Eröffnungsrede zu den Salzburger Festspielen zu halten, 2016, und habe dann darauf zurückgegriffen, auf diese auch jugendliche Erfahrung. Am Höhepunkt der Studentenrevolte war Adorno zu einem Vortrag nach Berlin eingeladen und da hat es vorher Auseinandersetzungen zwischen Studenten und Polizei gegeben und die Studenten haben Adorno relativ ultimativ aufgefordert, sein Vortragsthema zu ändern und zu diesen jetzt politischen Ereignissen, zu diesen Demonstrationen, zu der Polizeigewalt und was immer dort beobachtet worden war, Stellung zu beziehen und sich zu solidarisieren mit den Studenten. Adorno hat das abgewehrt und einen legendären Vortrag gehalten zur Humanität in Goethes Iphigenie. Ja, das heißt also etwas ganz Abseitiges, vordergründig ganz Abseitiges. Aber wenn man diesen Vortrag heute liest, merkt man, es war natürlich genau seine Stellungnahme und seine Antwort auf diese politischen Ereignisse, so wie er hier die Iphigenie interpretiert. Und das ist das, was mich an dieser kritischen Theorie, vor allem in der Figur Adornos, fasziniert hat. Dass man auf der einen Seite diese gesellschaftspolitische Analyse machen kann, auch da pointiert Stellung beziehen kann, aber auf der anderen Seite auch weiß, dass der große Eigenwert der Kunst darin besteht, dass es sich ihren ästhetischen Möglichkeiten überlassen muss und nicht propagandistisch werden kann und nicht propagandistisch werden darf. Daran zu erinnern, glaube ich, ist in unserer Gegenwart vielleicht auch ziemlich lehrreich. Es ist zwar ein halbes Jahrhundert vergangen seitdem, aber bestimmte Muster wiederholen sich. Und das heißt nicht, dass man jetzt das genauso machen muss, wie man das früher gemacht hat oder nicht machen darf. Aber solche Erinnerungen, glaube ich, sind sehr, 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 sehr lehrreich.
Also die Frankfurter Schule, und wir können Ihnen jetzt noch was zeigen, eine Musik aus unserer Jugend. Ich weiß nicht, ob Ihnen die Musik fallen wird, aber die Idee vielleicht. In den 90er und 0er Jahren gab es die Hamburger Schule. Das war sozusagen ein Zusammenschluss oder ein Kollektiv von deutsch singenden Bands, die eben wieder begonnen, Deutsch zu singen. Musik war gar nicht so einheitlich. Allerdings war ein großes Wertlegen auf die Texte. Und jetzt haben wir zwei Lieder ausgesucht, die man doch fast einzelnen Philosophen zuordnen könnte. Glaube ich zumindest. Ja, also das waren jetzt zwei Vertreter der Hamburger Schule. Also wir können es jetzt, glaube ich, nicht ins Detail analysieren, aber ein bisschen ein Anspruch, da jetzt dann an Philosophie anzuknüpfen, ist ja rauszuhören, oder?
Ja, klar. Ich habe nur so ein bisschen den Eindruck gehabt, jetzt wirklich nur beim ersten Hören, also das musikalische Qualität kann ja jetzt nichts und will ja auch nichts sagen, aber jetzt so vom Gestus her und vom Text her, vor allem beim ersten Lied, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, so eine alte schematische Gestik, ja, sozusagen wir und ihr. Ja, ihr macht alles falsch, ihr habt noch nie darüber nachgedacht, ihr ruiniert die Welt. Ja. Und ich frage mich immer, woher nimmt so eine Rockband sozusagen den Anspruch, sozusagen die Einzigen zu sein, die alles richtig sehen. Ja. Ich glaube schon, dass es auch ein Vorteil war, nicht der Hamburger Schule, sondern der Frankfurter Schule, dass man gewusst hat, man ist selber immer Teil des Problems. Ja. Das Problem sind nie nur die anderen, sondern man sozusagen reproduzierte durch sein eigenes Leben zum Teil das Problem. Das heißt, ich halte viel mehr davon, wenn diese Kritik ja, an bestimmten Lebensformen auch einen solidarischen Aspekt hat, der einfach daraus entsteht, dass niemand davor gefeit ist, nicht selber auch diesen Mechanismen zu verfallen. Ja. Das war ja so eine ganz starke These von Adorno, die mich schon sehr beeindruckt hat, wie sehr bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse bis in unsere alltäglichen und intimen Details uns anfressen, ohne dass wir es, oder sich hineinfressen, ohne dass wir es auch wirklich bemerken und reflektieren können. Ja. Mir fehlt, um das auf den Punkt zu bringen, bei so einer Herangehensweise, die jetzt wirklich nur sehr oberflächlich und kursorisch wahrnehmen durfte, mir fehlt das, was man früher Dialektik genannt hat.
In dem Sinn, dass ja der andere auch Recht haben könnte.
Dass der andere Recht haben könnte und dass ich auch sozusagen mitverstanden
bin,
ein Teil davon bin. Ja.
Gut, ich glaube, wir kommen zum Ende. Wir würden es gern mit zwei Liedern enden lassen. Einerseits ein sehr junges Lied von Bob Dylan, den wir vorher schon hatten mit einem sehr alten Lied, Times They Are Changing, und das neue Bob Dylan-Lied heißt I Contain Multitudes. Also in mir stecken alle möglichen Facetten. Ich bin sozusagen nicht zu fassen, so wie kein Mensch zu fassen ist. Das ist, finde ich, ein schöner Abschluss, weil wir da über verschiedenste Musikströmungen gesprochen haben, die man ja trotzdem alle mögen und in sich vereinen kann. Und dann würden wir haben ja begonnen mit den Liedern, die als erstes in Ihrem Buch erwähnt werden, also Rock'n'Roll Music und die kleine Nachtmusik. Und als allerletztes Lied wird erwähnt, John Cage, 4 Minuten 33 Sekunden heißt das Lied. Oder spricht man es Englisch aus?
Nein, das kann man ruhig, 4 Minuten 33 Sekunden, das ist auch kein Lied. Ja. Es sind bekannt die 4 Minuten 33 Sekunden, in dem nichts zu hören ist. Außer die Geräusche, Töne, die man selber produziert. Das ist eine.
Aber sie werden live dirigiert.
Wenn es Orchesterfassung ist, normalerweise also die Originalpartitur weist das als Klavierstück aus. Ja, das sind die Anweisungen für einen Pianisten. Der Pianist hat auch zweimal, also diese 4 Minuten 33 Sekunden sind in drei Teile unterteilt und diese Teile sind akustisch so sinnfällig, dass der Pianist noch eine genau vorgegebenen Anzahl von Sekunden den Klavierdeckel auf- und wieder zumachen muss. Das heißt, auf meiner Aufnahme zum Beispiel, das ist eine der frühesten aus den 50er Jahren, dieser Komposition, hört man das. Ja? Und es ist natürlich besonders interessant, natürlich das schon in einem Konzert zu spielen oder vor Publikum, weil natürlich auch die Unmutsäußerungen, weil hier eine Erwartung enttäuscht wurde. Ja? Man will Musik hören und hört nicht Musik oder glaubt, man hört nicht Musik. Und die Unmutsäußerungen sind ein Selbstausdruck genau dieser Musik, die man hört. Das passt gut zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Man ist selbst Teil dessen, ohne es zu sehen oder ohne es zu hören oder ohne es zu wissen. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal in einer Vorlesung, in einer Ästhetikvorlesung, diese Platte von John Cage aufgelegt mit 4 Minuten 33 Sekunden. Da war dieses Stück noch nicht so bekannt, also es hat keiner der Studentinnen und Studenten es gekannt. Und gerade dass es keinen Aufstand gegeben hat, ja, im Hörsaal, weil es eine Zumutung, wirklich als Zumutung empfunden ist, ähnlich wie, was weiß ich, das weiße Quadrat oder eine leere Leinwand. Ja. Und die Chance, dass das jetzt 4 Minuten 33 sind, in dem man entweder Stille aushalten kann, Sie können es probieren im Podcast, ja, also es wird niemand bis zu Ende hören. Denn 4 Minuten 33 Stille, es ist unfassbar, wie lang das ist. Ja. Oder man nutzt es als Chance, um sich in diese Stille zu artikulieren. Ja. Oder man nutzt es als Chance, um in dieser Stille zu hören, was es in der Stille zu hören gibt. Zum Beispiel plötzlich an Raumgeräuschen, an Außengeräuschen. Ja. Wann hören wir wirklich konzentriert in einen Raum? Was tut sich hier in 4 Minuten 33 Sekunden an akustischen Ereignissen?
Das ist fast so wie ein Konzept der Mindfulness. Ruhig sein und ruhig dann merkt man,
genau.
Es sind ja doch überall so ein bisschen Geräusche.
Genau, natürlich. Ja. Es gibt keine absolute Stille. Ja. Und das wird einem plötzlich bewusst. Ja. Aber auch das passt gut jetzt zu dem letzten Bob Dylan-Song. Diese 4 Minuten 33 Sekunden, gerade weil nichts passiert, eröffnen alle Möglichkeiten, was passieren könnte. Ja. Es könnte in dieser Zeit, sagen wir, jemand, der wirklich selber Klavier spielen kann, kann auch aufstehen und zu seinem Klavier gehen und selber was spielen. Ja? Also es kann alles Mögliche geschehen, sowohl im Außenraum als auch im Innenraum. Ja? Das ist wirklich, man kann so eine Komposition nur einmal machen, man kann sie nicht wiederholen, ja? Das wäre irgendwie, lebt auch natürlich vom Gag, ja. Und man kann auch darüber überlegen, warum hat John Cage das genau auf 4 Minuten 33 Sekunden festgelegt? Ist das sozusagen eine Schwelle, wo man es gerade noch aushält? War das damals die Schwelle? Heute, glaube ich, liegt sie wesentlich tiefer. Wir halten Stille einfach kaum noch aus. Und deswegen halte ich diese Komposition von John Cage für wichtiger denn je.
Ich wollte jetzt zuerst Bob Dylan spielen und als Fade-out John Cage. Jetzt, wenn Sie aber gesagt haben, wir schauen, ob das die Leute aushalten, wir haben extrem gute Zuhörer. Das heißt, wir werden jetzt zuerst John Cage spielen und dann Bob Dylan als Fade-Out. Und als nächstes stelle ich mir die Frage, wir dürfen ja eigentlich unsere Lieder nur 80 Sekunden anspielen, aus lizenzrechtlichen Gründen. Jetzt ist die Frage, ob das auch für 4 Minuten 33 gilt. Wir werden es jetzt wagen, dass wir hier diese Regel brechen und das wirklich 4 Minuten 33.
Das Stück spielen und nicht
das selbstverständlich.
Spielen, ja, das Stück. Ja. Und wenn man das auf Schallplatte spielt, ja, dann hört man ja zum Beispiel das Rauschen und Kratzen der Nadel. Das heißt, es ist ein komplett anderer Höreindruck, wenn ich diese Komposition auf Schallplatte abspiele. Da können wir wieder zu digital und Schallplatte. Mhm. Ja. Oder digital, weil digital höre ich ja nichts. Ja, ja. Ja. Schallplatte höre ich etwas, da höre ich die Nadel. Ja. Also, ob das jetzt urheberrechtliche Probleme hat, wahrscheinlich rein rechtlich ja, weil das ist auf einer Schallplatte und die dauert 4 Minuten 33 Sekunden und eben nicht 80 Sekunden. Man kann es auch simulieren und sagen, in Analogie zu John Cage, machen wir jetzt 4 Minuten 33 Sekunden nichts. Ja. Aber schön ist es natürlich, das aufzulegen.
All das, was wir besprochen haben und mehr, findet man in Ihrem Bändchen. Der Plattenspieler ist vor kurzem erschienen und... Ja, danke, dass wir da über Musik, über das Lauschen und über Objekte und über Schallplattenspieler und Schallplatten mit Ihnen sprechen durften.
Ja, ich danke für die Einladung. Es hat mir großes Vergnügen gemacht, überhaupt in diesem wunderbaren Ambiente hier. Sehr anregend.
Alles klar, danke, vielen Dank.
Vielen Dank. Danke.
today and tomorrow, and yesterday too. The flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Berlinale. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart like Mr. Poe. Got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint nudes. I contain multitudes. A red Cadillac and a black mustache. Rings on my fingers that sparkle and flash. Tell me what's next. What shall we do? Half my soul, baby, belongs to you. Oh, well, can I frolic with all the young dudes? I contain multitudes. I'm just like Anne Frank. Like Indiana Jones and them British bad boys, the Rolling Stones. I go right to the edge. I go right to the end. I go right where all things lost are made good again. I sing the songs of experience like William Blake. I've no apologies to make. Everything's flowing all at the same time. I live on a boulevard of crime. I drive fast cars and I eat fast foods. I contain multitudes. Pink pedal pushers, red blue jeans, all the pretty maids and all the old queens. All the old queens from all my past lives. I carry four pistols and two large knives. I'm a man of contradictions. I'm a man of many moods. I contain multitudes. You greedy old wolf, I'll show you my heart, but not all of it, all of the hateful parts. I'll sell you down the river, I put a price on your head. What more can I tell you? I sleep with life and death in the same bed. Get lost, madam, get up off my knee. Keep your mouth away from me. I'll keep the path open, the path in my mind. I see to it that there's no love left behind. I play Beethoven sonatas, Chopin's preludes. I contain multitudes.